Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Kari. Ich habe schon zweimal hier gepredigt. Letztes Mal hatte ich noch ein Baby im Bauch. Jetzt passt auf das Baby zum Glück meine Mutter auf. Also wir haben es nicht zu Hause vergessen, keine Sorge. Genau, ich freue mich, dass ich jetzt nach der kurzen Babypause wieder predigen darf. Und das Thema, über das wir heute predigen, liegt mir auch richtig am Herzen. Also wir befinden uns in der Predigtreihe Gott schreibt Geschichte. Es geht darum, wie Gott Menschen beruft. Wir schauen uns verschiedene Personen aus der Bibel an und ich darf heute über Esther predigen. Und das Thema heute ist Berufung finden in Krisenzeiten. Und genau, wir starten direkt rein. Also mit Krisenzeiten, da rede ich heute nicht von den persönlichen Krisen, die wir haben, die uns selber betreffen, sondern Krisen, von denen wir erfahren, die andere Menschen betreffen. Also insbesondere, wenn wir Nachrichten hören, lesen, schauen, dann, ja, das wisst ihr selber, also die meisten Nachrichten sind irgendwie schlecht, von denen wir hören. Wir hören von Kriegen auf der Welt, von Nöten, von Ungerechtigkeit, die überall passiert, von wirklich viel Not. Und wenn es nicht über die Nachrichten ist, dann ist es oft auch im persönlichen Austausch, also gestern sind wir durch Geiswald gefahren und haben da echt einen schlimmen Fahrradunfall gesehen. Boah, da sind mir echt die Tränen gekommen und sowas, mit sowas ist man ständig konfrontiert. Wir sind mit schlimmen Sachen konfrontiert und ich habe gemerkt, dass meine Reaktion darauf nicht so gut war oder zumindest habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut tut, wie ich darauf reagiere. Also ich glaube, es gibt verschiedene Reaktionen. Am Anfang ist da vor allen Dingen erstmal Mitgefühl und Trauer und dann auch der Wunsch, irgendwie was zu tun und helfen zu können. Und wenn ich dann merke, boah, ich kann aber in der Situation jetzt gerade nichts tun, ich bin da jetzt keine Hilfe, wenn ich da jetzt anhalte oder, keine Ahnung, beim Krieg im Iran oder in der Ukraine, ich kann gerade von hier aus nichts tun, habe ich das Gefühl, dann kommt da Wut und Verzweiflung, ich fühle mich irgendwie hilflos und auch überfordert. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, man hat irgendwie die Tagesschau gesehen, eigentlich ne, schön abends zur Primetime um 8 Uhr und danach fühlt man sich eigentlich viel schlechter als vorher, weil man einfach von viel, viel schlimmen Sachen erfahren hat. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich da so ein bisschen zwei Strategien dann entwickelt habe, die ich beide nicht besonders gut finde, wie ich damit umgehe. Die eine war so ein bisschen Abstumpfung, also ich lasse es einfach nicht so nah an mich heran. Man hört von tausenden Toten hier und da und von Not auf der Welt und ich konzentriere mich aber einfach auf mich und auf das, was bei mir gut läuft und lasse das nicht so an mich ran. Oder die andere Strategie, wirklich auch Verdrängung, also einfach keine Nachrichten lesen, hören, so im Sinne von, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sag nichts, ich lasse es einfach an mir vorbeiziehen. Vielleicht kannst du dich in einer von diesen Reaktionen wiederfinden. Vielleicht geht's ja auch so, dass es einfach manchmal schwierig ist, damit umzugehen, mit so viel Leid, was auf der Welt passiert. Und ich habe damit echt gekämpft und mich gefragt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, einen guten Umgang zu finden mit schlechten Nachrichten auf der Welt. Und mit gut meine ich nicht einfach einen Happy-Clappy-Umgang, sondern einen Umgang, der Gott gefällt, der gut ist, ein Umgang, wo wir als Christen ein Vorbild sein können, wo wir ein Licht sein können. Und vor ungefähr 2 Jahren habe ich das Buch Esther gelesen und tatsächlich hat durch dieses Buch Gott zu mir gesprochen und ja, mir durch 3 Sätze in diesem Buch so Wahrheiten gezeigt, die mir jetzt schon seit 2 Jahren echt helfen, mit schlechten Nachrichten umzugehen. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Und genau, wir befinden uns ja in der Predigtreihe Gott schreibt Geschichte, es geht um Berufung. Und das Spannende ist bei Esther, dass Esther Berufung erlebt auf eine ganz erstaunliche Weise. Sie erlebt Berufung, ohne dass ein Prophet zu ihr kommt, ohne dass sie gesalbt wird, ohne dass sie Gottes Stimme aus dem Himmel hört. Sie erfährt Berufung auf eine ganz interessante Weise, wie ihr das gleich erfahren werdet. Und sie erlebt Berufung auch in einer extremen Notsituation. Das ist natürlich eine besondere Situation bei Esther und trotzdem glaube ich, dass da vieles vergleichbar ist mit uns. Also wir leben auch in Zeiten, wo extreme Krisen auf dieser Welt sind. Wir diskutieren manchmal darüber, sind es mehr oder weniger als früher. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ungefähr gleich viel, aber wir erfahren noch viel mehr davon durch eben die Medien. Und gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen von uns nicht Berufung erfahren haben, dadurch, dass ein Prophet auf sie zugekommen ist und gesagt hat, du wirst das und das tun, sondern wir erleben Berufung oft auf subtilere Art und Weise. Und das wollen wir uns heute anschauen, wie das bei Esther passiert ist. Schauen wir uns erstmal die Hintergrundgeschichte an. Also das Buch Esther ist eins von 2 Bibeln Büchern in der Bibel, die nach einer Frau benannt wurden, was ich ziemlich cool finde. Und die Geschichte von Esther spielt vor ungefähr 2500 Jahren. Also es ist wirklich eine sehr alte Geschichte. Und das Volk Israel hatte vor 2500 Jahren eine komplizierte, eine schwierige Zeit, wie sehr oft in der Geschichte Israel. Das Volk hatte sich immer wieder daneben benommen, hat immer wieder gegen Gott rebelliert und nicht auf seine Gebote geachtet. Und als Folge davon, Gott hatte das immer wieder angekündigt, wurden sie von Nachbarvölkern besiegt und verschleppt. Also sie sind ins Exil gekommen, sie wurden aus ihrer Heimat herausgebracht in ein fremdes Land. Und dort haben sie eben im Ausland als Minderheit gelebt, im Exil. Und nach 70 Jahren haben sie dann tatsächlich die Erlaubnis bekommen, zurück in ihr Heimatland zu kehren. Also das gilt jetzt besonders für den Stamm Juda, für die Juden dort. Sie durften wieder zurück in die Heimat und ganz viele Juden haben das auch getan. Gott hatte das vorher auch prophezeit. Gott hat gesagt, ihr werdet ins Exil gehen, aber es wird eine begrenzte Zeit sein und am Ende dieser Zeit sollt ihr wieder zurückkehren. Das war immer der Plan. Viele Juden haben das eben getan. Davon lesen wir im Buch Esra und Nehemia. Die haben dort den Tempel wieder aufgebaut in Jerusalem und die Stadtmauer. Aber es gab eben tatsächlich auch viele Juden, die lieber im Exil bleiben wollten. Es hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber wenn man sich überlegt, 70 Jahre, das bedeutet, dass die meisten von denen nie in ihrer Heimat waren. Die sind wahrscheinlich dort im Exil geboren und aufgewachsen, haben sich vielleicht irgendwie auch mit den Lebensumständen angefreundet, haben da ihr Haus gehabt, ihre Arbeit. Auf jeden Fall wollten sie nicht wieder zurück und in dem Sinne haben sie Gott auch nicht gehorcht. Sie sind dort geblieben. Und zu diesen Juden, die Gott nicht gehorcht haben, die im Exil geblieben sind, gehören auch Esther und ihr Onkel Mordechai. Mordechai war nicht nur ihr Onkel, sondern auch ihr Pflegevater. Esther hatte keine Eltern mehr und er hat sie mit aufgezogen. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte, die im Buch Esther beschrieben wird. Also im Persischen Reich, wo die Juden sich da jetzt befinden, regiert der König Ahasveros. Und ich habe mal ein paar Bilder mit KI erstellen lassen. Also so ungefähr stelle ich ihn mir vor. Also wenn ich ihn beschreiben müsste, ich würde sagen, der war ziemlich frauenfeindlich. Der war ein Trunkenbold. Ich finde, er ist super unbesonnen gewesen, also wirklich nicht der cleverste König meiner Meinung nach. Er war sehr beeinflussbar von seinen Beratern. Hat sehr spontane Entscheidungen getroffen und definitiv war er auch grausam in seinen Entscheidungen. Wie komme ich zu so einem harten Urteil? Das erzähle ich euch jetzt mit der Vorgeschichte. Also König Ahasveros feiert ein Fest. Er ist extrem reich und er feiert so ein Fest, das ist nicht so ab 18 Uhr bis Ende offen, sondern das geht 180 Tage lang. Also ein halbes Jahr lang Party. Ich weiß nicht, wer das durchsteht, aber okay. Auf jeden Fall am Ende von dieser 180 Tage langen Feier macht er nochmal ein einwöchiges Fest zum Abschluss. Frag mich nicht warum. Und da wird ordentlich gesoffen. Das behaupte ich nicht nur, das steht da so beschrieben. Da steht, dass der König explizit gesagt hat, es soll nicht an Wein gespart werden, jeder soll so viel trinken, wie er will. Also kann man davon ausgehen, dass die gut gebechert haben. Und jetzt sind, die Männer und die Frauen sind getrennt. Es gibt so eine Männerparty und eine Frauenparty. Und dann sind alle schon ziemlich gut betrunken und dann kommt der König auf die Idee, boah, ich habe so eine schöne Frau, das will ich das jetzt mal, dass alle anderen Männer sehen. Sehr unangenehm, heute würde man sagen, schon so ein bisschen toxische Männlichkeit. Auf jeden Fall, wenn ich das wäre, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf, mich vor diesen betrunkenen Männern zu präsentieren und zu sagen, so ja, hier übrigens, ich bin die Königin, ich bin total schön. Sehr unangenehm und deswegen weigert sich auch die Ehefrau, kann ich total nachvollziehen. Der König ist daraufhin natürlich extrem wütend, total in seinem Stolz verletzt und er berät sich dann mit seinen Beratern, was er tun soll. Ich habe ja gesagt, er ist sehr beeinflussbar und die Berater sagen, hör mal, wenn du das deiner Frau durchgehen lässt, dann werden alle Frauen im ganzen Königreich aufmüpfig werden und ihren Männern widersprechen. Das kannst du nicht machen, du musst deine Frau verstoßen. Also verstößt er seine Ehefrau, man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich sogar getötet wurde. Sie kommt auf jeden Fall nicht mehr vor in dem Buch. Nachdem also seine Frau wegen so einer wirklich doofen Geschichte verstoßen hat, merkt er irgendwann, ach, eigentlich war es doch schön, eine Ehefrau zu haben. Ich hätte doch gerne wieder eine. Sie muss natürlich unberührt sein und wunderschön und kein Problem, bespricht er mit seinen Beratern und die suchen dann im ganzen Land nach jungen, schönen Frauen. Und diese jungen, schönen Frauen, die werden dann in den Palast gebracht. Sie werden ein Jahr lang einer Schönheitsbehandlung unterzogen und dann werden sie für eine Nacht dem König vorgestellt. Sie müssen dann eine Nacht mit ihm verbringen und danach entscheidet der König, ob er sie wiedersehen will oder nicht. Ziemlich unangenehme Geschichte, würde ich sagen. Und Esther ist eins von diesen Mädchen. Sie muss also sehr, sehr schön gewesen sein. Sie wurde ausgewählt. Und nach diesem ein Jahr Schönheitsbehandlung kommt sie zum König und der König verliebt sich tatsächlich in Esther und entscheidet, dass er sie zur Königin machen möchte. Also ich muss sagen, früher habe ich die Geschichte noch ein bisschen romantischer im Kopf gehabt. Als ich sie jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich, boah, wie furchtbar. Genau, also das ist die Lage. Esther ist Königin. Ihr seht, ich bin kein großer Fan vom König Ahasveros, aber es gibt in der Geschichte tatsächlich noch einen schrecklicheren Mann. Und das ist Haman. Haman hat Macht im Reich, also er ist ein wichtiger Berater oder Fürst, auf jeden Fall eine wichtige Person im Königreich. Und er kommt eines Tages auf die Idee, er möchte, dass alle sich vor ihm verbeugen. Mordechai, der Onkel von Esther, der tut das aber nicht. Also da hält er an seinem Glauben fest und sagt, ich möchte das nicht tun. Und Haman findet dann heraus, dass Mordechai ein Jude ist. Und Haman ist dann nicht nur auf Mordechai wütend, sondern er entwickelt einen Judenhass auf alle Juden im ganzen Reich. Und dieser Hass geht so weit, dass er möchte, dass alle Juden vernichtet werden. Haman wirft dann das Los, das sogenannte Pur. Und mit diesem Los möchte er den Tag bestimmen, an dem alle Juden vernichtet werden sollen. Er wiegelt dann den König gegen die Juden auf. Wie gesagt, der König, sehr beeinflussbar, sagt, ja, stimmt, die Juden, nee, dann werden wir die lieber mal los. Er bekommt also die Erlaubnis, alle Juden auszurotten. Er informiert dann auch alle Provinzen, da geht dann Schriftrollen raus. Und darauf trinken dann Haman und der König erstmal ein. Unglaubliche Geschichte. Mordechai und alle Juden des Landes erfahren dann davon. Das sind mal wirklich schlimme, schlimme Nachrichten. Also sie erfahren, an dem Tag sollen wir alle ausgerottet werden. Sie trauern dann ganz stark und Mordechai bittet dann Esther, mit dem König zu reden. Verständlicherweise, es war seine einzige Idee wahrscheinlich, wie er zum König durchdringen kann. Das Problem an der Geschichte ist, die Ehe von Esther und Ahasveros war jetzt nicht so, wie wir uns heute eine Ehe vorstellen. Esther durfte nur zum König gehen, wenn der König nach ihr ruft. Und das hatte er tatsächlich seit 30 Tagen nicht mehr gemacht. Also der Status quo von Esther, sie lebt in einer toxischen Ehe mit einem dummen und grausamen König. Ihr Volk soll ausgerottet werden und ihr Onkel denkt, sie könnte das Blatt wenden, aber eigentlich hat sie keine Macht. Und das sagt sie dann auch ihrem Onkel Mordechai. Sie sagt, ich kann nicht einfach so zum König gehen. Und jetzt kommt ein ganz spannendes Gespräch zwischen Mordechai und Esther und da möchte ich mit euch reinschauen. Genau, also das ist kein Gespräch direkt von Angesicht zu Angesicht. Die beiden können nicht einfach so kommunizieren, sondern es wird immer über einen Boten weitergegeben. Genau, wir lesen in Esther 4, Vers 12 bis 14. Als Mordechai Esthers Antwort hörte, ließ er ihr sagen, also ne, Esther hat gesagt, ich kann es nicht machen, da stehen wir gerade. Als Mordechai Esthers Antwort hörte, ließ er ihr sagen, glaub nur nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, nur weil du zum königlichen Hof gehörst. Wenn du dich jetzt drückst und nichts unternimmst, dann werden die Juden von anderer Seite Hilfe und Rettung erfahren. Du aber wirst mitsamt deiner Familie umkommen. Wer weiß, vielleicht bist du genau für diese Zeit der Not Königin geworden. Da ließ Esther Mordechai antworten. Geh und ruf alle Juden in Susa zusammen. Faste 3 Tage und 3 Nächte lang für mich. Ihr dürft die ganze Zeit über nichts essen und nichts trinken. Ich selbst und meine Dienerin werden auch fasten. Danach gehe ich zum König, obwohl es vom Gesetz verboten ist. Wenn ich dabei umkomme, dann komme ich eben um. Ihr seht schon, ich habe 3 Sätze markiert, die wir uns jetzt ganz besonders anschauen wollen, wo ich glaube, dass da eine tiefe Wahrheit drin steckt, die wir auch für uns heute gebrauchen können. Der 1. Satz. Mordechai sagt, wenn du dich jetzt drückst und nichts unternimmst, dann werden die Juden von anderer Seite Hilfe und Rettung erfahren. Das Buch Esther ist ein extrem spannendes Buch. Da wurden bestimmt auch schon Filme drüber gedreht. Es ist wirklich eine Action-Geschichte. Aber das Spannende ist, so einen Satz würde man in einem Actionfilm heute nicht finden. In einem Actionfilm würde Mordechai sagen, Esther, wenn du nichts unternimmst, dann werden alle Juden sterben, dann wird die Welt untergehen. Es hängt alles an dir, dass du genau in diesem Moment das Richtige machst. So ist es in Actionfilmen. Es gibt den Helden und an ihm hängt die ganze Last der Welt und er muss es schaffen, die Welt zu retten. Aber Mordechai sagt das nicht. Denn Mordechai weiß, dass die Rettung der Juden nicht von Esther abhängt, sondern dass die Rettung der Juden in Gottes Hand liegt. Mordechai weiß, Gott braucht uns nicht. Gott erfüllt seinen Plan auch ohne Esther. Gott erfüllt seinen Plan auch ohne uns. Das ist erstmal krass. Also natürlich sind wir wichtig und wir werden darauf auch gleich nochmal zurückkommen. Aber erstmal das zu wissen, wenn wir schlimme Nachrichten hören und das Gefühl haben, boah, was kann ich jetzt tun, zu wissen, Gott erfüllt seinen Plan. Gott braucht uns nicht. Gott hatte dem Volk Israel, den Juden, versprochen, dass er sie retten wird, selbst für diejenigen, die eben im Exil leben, die sich geweigert haben, zurückzugehen. Das war Gottes Plan für die Juden und Gott hat auch einen Plan für uns. Gott möchte die Heilung und die Rettung dieser Welt. Gott möchte eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen und er möchte uns ewiges Leben schenken. Und davon können wir in der ganzen Bibel lesen. Ich habe mal zwei Verse mitgebracht, in denen das auch vorkommt. Also in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hatte seinen Plan, was er macht. Er hat seinen Sohn dafür gegeben. Und in Offenbarung 21, Vers 6 lesen wir davon, was passieren wird, wenn Gott wiederkommt. Da steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott hat einen Plan für diese Welt und dieser Plan ist gut. Er will Heilung und Rettung. Und auch wenn diese Nachrichten, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, erschütternd und schlimm sind, dürfen wir darauf vertrauen und wir dürfen hoffnungsvoll sein, dass Gott seinen Plan erfüllt, egal ob wir gerade etwas tun können in der Situation oder nicht. Spannend ist, also daraus erstmal die Wahrheit, ne? Ich bin nicht die Retterin dieser Welt, aber ich kenne den Retter. Ich bin nicht die Retterin dieser Welt. Und das ist was, wenn ich die Tagesschau sehe oder irgendwas Ähnliches, was ich mir immer wieder sage, ich bin nicht die Retterin der Welt, aber ich kenne den Retter, Gott ist es. Das Spannende im Buch Esther ist, dass Gott nicht erwähnt wird. Und auch in der Bibelstelle, das sieht man sehr oben, da steht, die Juden werden von anderer Seite Hilfe und Rettung erfahren. Das ist ja schon komisch. Also man hätte ja sagen können, also er hätte es ja auch direkt ansprechen können, Gott wird sie dann retten, Gott wird einen anderen Weg finden. Und das sagt Mordechai aber nicht. Und das Spannende ist, dass im ganzen Buch Esther der Name Gott nicht erwähnt wird. Gott kommt eigentlich so nicht namentlich vor. Der Grund dafür ist, dass die Juden im Exil waren und das waren die Juden, die sich dagegen entschieden hatten, Gott zu gehorchen. Sie hatten sich dagegen entschieden, zurückzukehren und sich zu Gott zu bekennen. Also es heißt, dass diese Juden ihre Stellung als Volk Gottes nicht eingenommen haben. Und deshalb bekennt sich Gott auch nicht öffentlich zu ihnen, er zeigt sich ihnen nicht. Und trotzdem ist Mordechai überzeugt, dass Rettung kommt. Denn Gott erfüllt seinen Plan und er hat gesagt, er wird die Juden beschützen und zwar sogar unabhängig von unseren Fehlern. Gott hilft den Juden, obwohl sie nicht richtig gehandelt haben. Und das finde ich im Buch Esther unglaublich stark, Gott handelt ganz, ganz oft im Unsichtbaren. Also man kann im Buch Esther nicht sehen, genau an der Stelle hat Gott eingegriffen und hat irgendjemanden ausgelöscht oder was auch immer. Und trotzdem, wenn man das Buch liest, dann sieht man überall, wo Gott gehandelt hat. Ich glaube, das ist auch so wie bei uns. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott seinen Plan erfüllt, auch wenn wir das so vielleicht oft nicht direkt sehen, wie Gott handelt. Also ich bin nicht die Retterin dieser Welt, aber ich kenne den Retter. Und ich möchte bei jeder Wahrheit, die wir hier besprechen, auch immer noch eine Frage mitgeben, die ihr euch gerne mitnehmen könnt. Und zwar hier die Frage, welche Krise, welchen Krieg oder welche Not oder Ungerechtigkeit auf der Welt belastet dich im Moment? Und möchtest du vielleicht an Gott abgeben? Das kann was ganz Unterschiedliches sein. Vielleicht ist das irgendein Krieg, von dem du gehört hast. Vielleicht ist es auch eine Not, die du von jemandem gehört hast, der dir näher steht. Aber es gibt Lasten von anderen Menschen, die wir bei uns tragen, die einfach schwer sind und die uns runterziehen. Und da möchte ich dich ermutigen, du darfst es an Gott abgeben. Und das ist nicht Verdrängung, das ist nicht Abstumpfung, das ist nicht Gleichgültigkeit, sondern das heißt, dass man es an den abgibt, der den besten Plan hat und der die meiste Macht hat, um dort einen Unterschied zu machen. Okay, wir kommen zum nächsten Satz. Also Mordechai ist schon auch heftig als Onkel, dass er sagt, so deine ganze Familie wird sterben. Aber wir schauen uns den nächsten Satz an, wo er sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diese Zeit der Not Königin geworden. Also habe ich kurz vergessen, was ich sagen wollte. Genau, bei dem, was ich eben gesagt habe, wenn ich sage, ich bin nicht die Retterin, ich kenne den Retter, da könnte man sich auch einfach zurücklehnen und sagen, ja, okay, da muss ich ja nichts machen. Also an der Stelle hätte man das Gespräch ja auch abbrechen können und sagen können, okay, Esther, wenn es für dich schwierig ist, dann lass es einfach. Aber Mordechai weist Esther trotzdem auf ihren Einflussbereich hin. Er sagt, vielleicht will Gott dich nutzen, um seinen Plan zu erfüllen. Gott erfüllt seinen Plan, aber vielleicht will er dich dazu gebrauchen. Er braucht dich nicht, aber er gebraucht dich, wenn du dazu bereit bist. Und Mordechai sagt, vielleicht hat Gott dich extra in diese Position gebracht. Gott hat die Situation in der Hand, er hat alles unter Kontrolle und gleichzeitig nutzt er Menschen, um seinen Plan zu erfüllen. Und Gott selber bereitet das vor. Und das ist spannend. Also ich meine, Gott müsste das nicht tun. Also Gott könnte es auch einfach selber auf übernatürliche Weise tun. Aber das ist so, wie er es entschieden hat. Gott möchte Menschen nutzen für seinen Plan. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10 im Neuen Testament, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt ganz spannend. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott selber bereitet Dinge vor, die wir dann ausführen dürfen. Und ich glaube, dass wir in diesen Sachen Berufung finden dürfen. In diesen Situationen, wo Gott uns gebrauchen will, dürfen wir Berufung finden. Spannend ist, Esthers Ehe war nicht besonders schön. Also früher habe ich immer gedacht, ach wie schön, die war Königin und jetzt kann sie sich auch noch für ihr Volk einsetzen. Aber ich habe ja eben schon mal beschrieben, das war keine schöne Ehe, das war nicht total romantisch. Wahrscheinlich hat Esther schon gelitten und sie hat ja auch keine Wahl. Sie wurde ja nicht gefragt, ob sie Königin werden will. Das war jetzt ja kein Wettbewerb, wo sie sich freiwillig angemeldet hat. Ich glaube, wenn wir über Berufung sprechen, oder zumindest im Weltlichen, wenn man über Berufung spricht, dann ist das oft so, ach, ich habe meine Berufung gefunden, wenn ich irgendwie Rockstar geworden bin oder eine Kunstgalerie eröffnet habe oder ein Tierheim, so irgendwas, was richtig schön ist und Spaß macht. Und ich glaube, was wir in diesem Buch lesen können, ist, dass wir Berufung finden können, auch in schwierigen Lebenssituationen, auch in Situationen, wo man nicht das Gefühl hat, es macht total Spaß, es ist alles genau richtig, es fühlt sich total gut an. Trotzdem kann Gott uns auch in solchen Situationen berufen. Berufung findet genau da statt, wo wir gerade sind. Ich glaube, dass jeder von uns einen Einflussbereich von Gott bekommen hat, den wir nutzen dürfen. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, was habe ich vielleicht für einen großen Einflussbereich? Ich glaube, dass jeder von uns einen großen Einflussbereich hat in verschiedenen Bereichen. Also ein Einflussbereich, den hier fast alle wahrscheinlich haben, also vielleicht die Kinder, ist unser Wahlrecht. Also wenn wir Nachrichten lesen, hören, schauen, die uns schockieren, das ist ein Einflussbereich, den wir haben. Wir können uns darüber Gedanken machen, wen wir wählen wollen. Und ich werde jetzt nicht politisch, keine Sorge, aber ich bin dafür, dass man sein Wahlrecht nutzt, dass man diesen Einflussbereich nutzt. Auf der geistlichen Ebene haben wir alle, und zwar alle, auch die Kinder eingeschlossen, einen ganz, ganz großen Einflussbereich und das ist das Gebet. Wir haben das eben auch gesehen, wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Das Gebet ist unfassbar mächtig. Ich glaube, dass ganz viele Menschen hier im Raum von starken Gebetserhörungen erzählen können und das zeigt ja, wie stark das Gebet ist und wie mächtig das ist. Und wenn mich Nachrichten erschüttern und ich das Gefühl habe, ich kann nichts tun, also mein Wahlrecht bringt mir jetzt auch nicht so viel beim, keine Ahnung, Krieg im Iran oder so, glaube ich. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann wirklich nichts tun, dann kann ich immer beten. Und das Beten ist wirklich das Mächtigste, was ich eigentlich tun kann. Wir haben noch mehr Einflussbereiche. Wir haben die Möglichkeit, unser Geld einzusetzen für Projekte, die wir wichtig finden. Wir haben die Möglichkeit, über Beziehungen Einfluss zu nehmen. Also ich habe mich jetzt auseinandergesetzt in letzter Zeit nochmal mit negativen Folgen von sozialen Medien und das ist echt schockierend und frustrierend und da gab es jetzt auch wirklich ganz, ganz schlimme Schlagzeilen in letzter Zeit und da auch zu überlegen, boah, ich bin da nicht hilflos, ich habe einen Einflussbereich, das ist jetzt zum Beispiel mein Kind, aber auch wie ich mit anderen Menschen darüber rede, wie man informiert. Ich glaube, wenn wir nachdenken, dann fällt uns einiges ein, was wir an Einflussbereichen haben. Natürlich auch das, wo wir uns ehrenamtlich einsetzen. Und ich glaube, das ist immer das Erste, was einem einfällt. Und manchmal ist das aber so einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir hatten Anfang des Jahres zwei Frauen hier, die über das Thema Menschen in Prostitution gesprochen haben. Also uns als Hauskreis hat das unglaublich bewegt und mitgenommen. Und wir haben echt danach noch lange darüber geredet und ja, auch das ist wieder so eine Sache, wo ich mich echt hilflos gefühlt habe und gemerkt habe, boah, jetzt als vollstillende Mutter ist es für mich schwierig, jetzt in einem Bordell zu gehen und da zu dienen. Aber ich habe dann eben nachgedacht und gemerkt, ich habe andere Einflussbereiche, wie ich dort dienen kann, über Geld, über Gebet, darüber vielleicht auch so eine Organisation anders zu unterstützen. Und deswegen möchte ich die Frage mitgeben, was sind deine Einflussbereiche und wie kannst du damit Gutes bewirken in den Krisen dieser Welt? Wir haben sehr viele Krisen, also über alle gleichzeitig nachzudenken ist schwierig, aber vielleicht gibt's eine Sache, die du in der letzten Woche gehört hast, einen Krieg, eine Not, eine Ungerechtigkeit, die dich besonders bewegt hat und die du als Anlass nehmen kannst, um nachzudenken, wo habe ich da einen Einflussbereich? Und es kann auch sein, dass es dir vielleicht schwerfällt, das zu sehen und zu sagen, wo ist da mein Einflussbereich? Und dann möchte ich dich ermutigen, zu überlegen, gibt es in deinem Leben vielleicht einen Mordechai, der dir helfen kann, deinen Einflussbereich zu erkennen. Esther selber hat ihren Einflussbereich nicht erkannt. Sie hat gesagt, das geht nicht, ich kann nicht. Sie ist vielleicht auch, hat auch vielleicht gar nicht so ganz mitbekommen, was da passiert. Aber Mordechai ist zu ihr gegangen und hat gesagt, hör mal, vielleicht bist du genau für diese Zeit der Not Königin geworden. Und ich glaube, dass es im Leben von jedem von uns jemanden gibt, der uns kennt und den wir vielleicht fragen können und sagen können, hör mal, weißt du, wie ich in dieser Not wirken kann, was ich da tun kann? Wenn es so eine Person gibt, ruf die heute Nachmittag an, frag einfach mal nach und lass dich auch darin bestärken und dir sagen, wo deine Einflussbereiche sind. Und dann der letzte Punkt. Esther sagt dann, okay, ich mach's, ne, mit, okay, ihr sollt für mich fasten und so weiter. Und sie hat auch einen ganz guten Plan, wie sie das machen möchte. Und sie sagt zum Schluss, wenn ich dabei umkomme, dann komme ich eben um. Ziemlich heftiger Satz. Also, ich habe darüber nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, also, ne, wenn ich im Auto sitze und der Autofahrer sagt sowas und ich bin Beifahrer, würde ich mich unwohl fühlen. Aber bei Esther ist das anders. Esther macht das nicht, weil sie lebensmüde ist oder unvorsichtig. Sie hat einen ziemlich guten Plan, wie sie das macht. Und trotzdem weiß sie, da ist ein Risiko, was da mitgeht. Und es könnte sein, dass sie stirbt. Ahasveros war ja ziemlich grausam und hat ja auch wegen einer anderen Kleinigkeit schon mal eine Frau verschwinden lassen. Also es ist ja tatsächlich eine Möglichkeit, dass er Esther deswegen töten wird. Und trotzdem entscheidet sich Esther dafür, das zu machen, weil sie weiß, wofür sie lebt. Und sie weiß, das, wofür sie lebt, dafür ist sie auch bereit zu sterben. Und das geht nur, wenn man für etwas lebt, was größer ist als das eigene Leben. Sie lebt für etwas, was größer ist als ihr eigenes Glück, als ihr eigener Erfolg oder ihr eigenes Leben. Ich glaube, manchmal, nicht immer, aber manchmal gibt es Situationen, wo es uns echt was kostet, unseren Einflussbereich einzusetzen. Also klar, wenn man Geld gibt, dann ist es auch Geld, was vielleicht fehlt und wo man vielleicht Angst hat vor Geldnot. Aber es kann auch sein, dass man in einer Situation einstehen möchte für seinen Glauben oder für seine Überzeugung, wo man sagt, boah, vielleicht haben dann meine Kollegen ein schlechtes Bild von mir oder ich bekomme sogar tatsächlich Ärger und man kommt in eine schwierige Situation. Oder je nachdem, wo man sich ehrenamtlich einsetzt, kommt man auch mal in risikoreiche Situationen. Ich möchte nicht dazu ermutigen, sein Leben jetzt jede Woche aufs Spiel zu setzen. Ich glaube auch nicht, dass Gott das von uns möchte. Aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem in allem zu wissen, wofür lebe ich und ist das, wofür ich lebe, größer als mein eigenes Leben? Wäre ich bereit, für das zu sterben, für das, was ich lebe? Wenn man das weiß, dann kann einem eigentlich nichts mehr Angst machen. Und dann wird man richtig mutig. Wir als Christen wissen, dass dieses Leben nicht alles ist. Wir wissen, dass nach diesem Leben das ewige Leben kommt. Also im Vergleich dazu ist diese Zeit hier ziemlich kurz. Trotzdem ist es natürlich schwierig und wir haben Angst. Aber wenn wir uns immer wieder bewusst machen, wofür wir leben und dass das größer ist als unsere eigene kleine Familie, das kleine Häuschen und die Arbeit und was alles schön ist, dann können wir mutig unseren Einflussbereich nutzen. Also die dritte Wahrheit, ich lebe für etwas, das größer ist als ich selbst und deshalb darf ich mutig sein. Gut, die Frage dazu, weißt du, wofür du lebst und zu sterben bereit wärst? Das ist eine ganz schön tiefe Frage, das ist, glaube ich, eine, die man gut in den Sonntagnachmittag mit reinnehmen kann. Ohne dabei traurig zu werden, also es soll Mut machen. Genau, und wenn du das weißt, dann die Frage, was hält dich zurück, deinen Einflussbereich einzusetzen? Die Geschichte von Esther geht sehr spannend weiter und ich ermutige euch, sie selber einfach weiterzulesen. Ist auch eine super Lektüre für den Sonntagnachmittag. Also man kann das gut an einem Nachmittag durchlesen, es macht richtig Spaß, da sind noch ein paar spannende Wendungen drin. Auf jeden Fall lohnt sich ihr Mut und die Juden werden gerettet, das kann ich schon mal spoilern. Und heute wird jedes Jahr das Purim-Fest gefeiert. Also ich habe ja eben erwähnt, das Los, das Pur wurde geworfen. Heute feiert man das Purim-Fest. Das ist so ein bisschen wie bei uns Karneval. Also verkleiden sich die Kinder und werden richtig schöne Feiern gefeiert. Und immer am Purim-Fest wird auch Esthers Geschichte vorgelesen. Und Esther ist in dieser Geschichte auf jeden Fall die Heldin. Aber Esther ist nicht die Retterin. Im ganzen Buch Esther erkennt man, dass Gott die Situation in der Hand hat. Man erkennt Gottes Führung. Man sieht, wie er alles vorbereitet hat. Deswegen ermutige ich euch auch, das durchzulesen, weil es ist wirklich, ja, manche Sachen sind echt absurd und man sieht einfach, wie Gott da Dinge vorbereitet hat. Gott ist es, der die Geschichte schreibt. Und Gott will auch mit dir Geschichte schreiben. Gott ist der Retter in dieser Geschichte, aber du darfst der Held sein. Wenn wir heute Abend vielleicht die Tagesschau sehen oder auf andere Art und Weise von schlechten Nachrichten hören, dann darf uns das erschüttern, auf jeden Fall. Aber wir müssen nicht daran verzweifeln, weil wir wissen, Gott ist der Retter dieser Welt. Ich darf in meinem Einflussbereich mitwirken und ich darf mutig sein, denn dieses Leben ist nicht alles. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.